Die beiden Bürgermeister haben gerade hinter meinem Rücken sich ausgetauscht. Die meisten wissen gar nicht, dass das die meiste Arbeit ist, diese Begrüßung. Und es stimmt natürlich, von mir geht es kürzer, gesundes Neues, jedem Einzelnen hier. Und dann komme ich zur vielleicht heute ein bisschen anderen, aber keine Angst, nicht wehmütigen oder tränenreichen Neujahrsansprache. Die Süddeutsche Zeitung hat in ihrer Neujahrsausgabe im aktuellen Lexikon unter der Überschrift Neujahrsreden dieses Sujet definiert und hat geschrieben, dass sie eigentlich grundsätzlich immer elend langweilig sind, dass zum Beispiel das einzig Spannende an der Neujahrsrede der Bundeskanzlerin in diesem Jahr die Frage ist, ob sie nächstes Jahr auch noch mal eine halten darf. Das bringt mich jetzt dazu zu sagen, dass der Herr Söder sich bei mir entschuldigt hat. Ich habe ihn gefragt, ob er das Bundeskabinett so großflächig umbilden will, darauf aber bislang noch keine Antwort erhalten. Aber so gesehen ist hier schon mal die Luft raus. Meine 18. Neujahrsrede ist meine letzte und bleibt meine letzte. Außer ich deklamiere dann vielleicht zu Hause nächstes Jahr vor irgendwelchen Kindern noch was. Anders als sonst ist sie auch nicht von längerer Hand vorbereitet. Ist ja eh klar, habe ich mir gedacht, bei der Fahrt in den Winterurlaub. Was man beim letzten Mal so sagt, ist ja eh klar. Echt jetzt? Überhaupt nicht, kann ich Ihnen versichern. Ich kam heim am letzten Samstag und bei näherer Betrachtung war gar nichts klar. Und mir war klar, es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, so eine letzte Rede zu gestalten. Ich könnte damit beginnen, Bilanz zu ziehen, nach dem Motto, vor mir war alles schlecht und jetzt ist alles prima. Ich könnte, was derzeit schwer in Mode ist, genau das Gegenteil machen, nämlich früher war die Zukunft auch besser und jetzt wird alles schlecht. Oder ich könnte, besonders beliebt, insbesondere bei den Betreffenden, den Nachfolgern saugute Ratschläge erteilen nach dem Motto, ich sage euch jetzt, was ihr tun müsst, was ich leider die letzten 18 Jahre nicht geschafft habe. Alles irgendwie nicht richtig zwingend. Würde ich Bilanz ziehen wollen, dann müsste ich Ihnen jetzt Zahlen um die Ohren hauen und dann jeweils herausmeißeln, welchen Anteil mein segenreiches Wirken an dem einen oder anderen Erfolg hat. Ich würde über die Arbeitslosenquote sprechen, 2005 Allzeithoch 14,1%, heute zuletzt bei 4,9. Nicht von uns gemacht, aber halt auch nicht ganz ohne uns. Kritiker würden zu Recht entgegenhalten, aber immer noch zu viele und durchaus auch problematische. Ja, stimmt. Und deshalb werden wir das Thema auch noch im ersten Quartal auf der Stadtratstagesordnung erörtern. Ich würde Ihnen natürlich voller Stolz die Zahl der Krippenplätze erzählen. Bei meinem Amtsantritt lag die Versorgungsquote bei 2%. Heute beträgt sie 38%. Aber auch hier wäre der lapidare Kommentar, das reicht aber noch lange nicht, natürlich angebracht, weil wir alle in allen Städten in Deutschland so lange weiterbauen müssen, bis das letzte Kind versorgt ist. Ich könnte darauf hinweisen, dass sich die Investitionen in der Stadt in den 18 Jahren vervierfacht haben, bekäme aber möglicherweise je nach individueller politischer Position entgegengehalten, dass dabei bei diesen großen Ausgaben ja auch ein vermeintlich blödsinniger Konzertsaal oder ein ebenso vermeintlich steinzeitlicher Frankenschnellweg sich befinde. Und überhaupt hätte man nicht früher die Substanzerhaltung zu stark unterlassen, müsste man heute nicht alles neu bauen. Sie sehen, es gibt auf alles, was man erzählen könnte in so einer Bilanz, durchaus ernstzunehmende und auch qualifizierte Gegenargumente. Und insofern ist es schwierig. Ich kam für mich zur Erkenntnis, sicher ist, wenn wir früher alles gewusst hätten, was wir heute wissen, dann hätten wir selbstverständlich ganz andere Sachen falsch gemacht, als die, die wir dann mit vollem Erfolg falsch gemacht haben. Irgendwann würde ich dann beginnen, die metaphysische Entwicklung der Stadt, ihren Ruf in Deutschland und in bestimmten Fragen wie Menschenrechtsarbeit oder Erinnerungskultur in aller Welt hervorzuheben oder den inneren Zusammenhalt der Zivilgesellschaft bei uns in der Stadt. Aber all das ist nicht messbar und manches durch ein einziges schlimmes Ereignis widerlegbar. Erkenntnis, entweder ich langweile Sie mit Zahlen, Daten und Fakten, oder ich versuche, am eigenen Bild in der Stadtgeschichte legendenbildend einzugreifen. Das ist schlecht, weil das heute Journalisten und morgen vielleicht Historiker machen müssen. Wer auch immer, jedenfalls sicher nicht ich selber. Die andere Variante, früher war alles besser und jetzt wird alles ganz schlimm, die ist im Moment tatsächlich schwer in Mode. Sie erinnern sich, vor 2 Jahren, glaube ich, habe ich auch schon mal an den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier erinnert, der vor 2 Jahren von der Welt gesprochen hat, die aus den Fugen geraten schien. Ich habe das damals schon nicht ganz so gesehen. Schließlich haben wir in Deutschland und hatten das damals auch schon die höchste Zahl von Beschäftigten seit der Wiedervereinigung, die geringste Zahl von Bedarfsgemeinschaften, das höchste Sparvolumen aller Zeiten. Alleine im nächsten Jahrzehnt werden 2,6 Billionen Euro vererbt. Und wir leben seit 75 Jahren in Frieden. Auch ein Grund, warum wir die Nürnberger Prozesse und das Bild auf die Einladungskarte haben drucken lassen, weil wir glauben, dass dieses Ereignis Kriegsende und ohne das ist es nicht denkbar, der lange Frieden, die entsprechende Strafverfolgung hinterher, die erste überstaatliche Strafverfolgung, dass dem gedacht werden muss. Das alles weiß natürlich auch der Bundespräsident und dennoch hat er in seiner Rede damals einem Gefühl Ausdruck verliehen, das wahrscheinlich Sie ebenso wie wir hier oben auch schon mal beim Lesen der Zeitung oder beim Gucken der Nachrichten umgetrieben hat. Nämlich schon dieses Gefühl, früher war doch alles besser und da muss man sich wirklich kritisch prüfen. Ich habe nach meinem Silvesterurlaub eine Woche Süddeutsche Zeitung nachgelesen und wurde dort erstaunlich mühelos fündig. Heribert Prandtl sprach von einem bangen Jahresendgefühl 2019, das er hat. Kurt Kister von einer Zeitenwende, die vor uns stünde. Und Joachim Kepner gar findet erstaunliche Parallelen von den 20ern der 2000er Jahre zu den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit dem aufkommenden Nationalsozialismus. Die drei Herren stammen ja unstrittig alle aus der Mont Blanc-Füllfederhalter-Etage des deutschen Journalismus und leisten sich trotzdem diese kollektive Depression. Ich halte das für übertrieben. Ich finde, dass es zwischen Schwarz und Weiß doch noch eine Menge Platz für Grautöne geben muss. Und auch wenn wir jetzt vor den Kommunalwahlen stehen, dann ist es wichtig, dass wir auch dort nicht nur Schwarz und Weiß, sondern auch die Schattierungen, die dazwischen sind, oder am besten auch noch eine bunte Palette von Farben zulassen. Max Frisch hat einmal davon gesprochen, dass es dann eine produktive Kraft der Krise gäbe, wenn man ihr den Beigeschmack der Katastrophe nehme. Und für manches, was uns heute erregt, ist ja schon der Begriff der Krise zu hart. Wir können, wir müssen, wie damals bei der Flüchtlingszuwanderung, ein Auseinanderfallen von Stimmung und Haltung beobachten. Ich finde, das kann man schön an der Klimadebatte zeigen. Ja, es waren viele Millionen junge Leute auf den Straßen bei den Fridays for Future Demos. Aber nein, sie sind trotzdem noch nicht die Mehrheit. Ja, die jungen Leute haben recht, wenn sie sagen, es werde zu wenig getan für den Klimaschutz. Aber nein, niemand hat das Recht, deswegen die Basis unseres Zusammenlebens in Frage zu stellen, die Demokratie, wie das manche durchaus prominente Protagonisten der Bewegung tun. Auch der Klimaschutz. Auch der Klimaschutz geht nur in und mit der Demokratie. Deshalb haben wir in Nürnberg auch den Begriff Klimanotstand nicht verwendet. Es muss geredet werden. Es muss geredet werden, es muss vielleicht auch gestritten werden zwischen den passionierten Kreuzfahrern, den leidenschaftlichen Charterfliegern und den unverbesserlichen Avocadoessern, um nur die drei Schamfelder, die im Moment die Zeitungen definieren, zu nennen, und denen, die unser aller individuelle Verantwortung für das Klima richtig erkennen. Da geht es nicht darum, 2% des Weltausstoßes als Entschuldigung für alles zu nehmen, sondern es geht natürlich um die Spur, die jeder Einzelne von uns legt, immer auch. Und wie ist das denn mit den Omas der Fridays for Future Generation und an der Stelle gendermäßig korrekt auch mit den Opas? Die gleiche Generation, meine Damen und Herren, die Omas und Opas der Friday for Future Generation, ist die gleiche Generation, von der ein Teil im letzten Jahr einen neuen Rekord im SUV-Kaufen aufgestellt hat und ein anderer in Ehren ergrauter Gründungsmitglied bei den Grünen gewesen ist. Die SUV-Fahrer sind auch in Ehren ergraut, damit wir da keinen Unterschied machen. Dieser Widerspruch ist gesellschaftliche Realität. Und wir dürfen ihn nicht wegleugnen, wir müssen ihn aushalten und wir müssen an ihm arbeiten. Zwischenfazit für mich, meine Damen und Herren, nein. Früher war nicht alles besser. Ganz früher war Koreakrieg, Kubakrise, Vietnamkrieg, Tschernobyl, Seveso, eine Mauer quer durch Deutschland, atomares Wettrüsten in ganz Europa und in der ganzen Welt, der deutsche Herbst mit dem Terrorismus, Massenarbeitslosigkeit und auch schlechtere Luft. Ja, früher war auch die Luft schlechter, als sie heute ist. Etwas später früher, also 2002, als ich als Oberbürgermeister angefangen habe, war Edmund Stoiber bayerischer Ministerpräsident, Gerhard Schröder Bundeskanzler, George W. Bush amerikanischer Präsident und Johannes Paul II. Noch Papst. Nur der Putin war schon da. Bei allen anderen erkennt man schon an der Namensnennung, dass das ziemlich lang her sein muss, dieses Jahr 2002. Ich besaß ein Diensthandy, auch damals schon, was auch heute noch kaum einer glaubt. Ich konnte es auch bedienen, zum Telefonieren und SMS schreiben. Twitter, Facebook und Instagram waren noch nicht erfunden, ebenso wenig die AfD. Und weil es mich selber interessiert hat und ich es Ihnen nicht vorenthalten wollte, bei der Sonntagsfrage im Mai 2002, bezogen auf die Bundestagswahl, kamen die Parteien bundesweit auf folgende Ergebnisse. Union 38%, SPD 34%, FDP 6%, Grüne 12%. Vielleicht war doch manches besser früher, aber gut. Es steht hier nur in Klammern auf meinem Manuskript. Ich wollte damit nur deutlich machen, es ist schon lange her. Vielleicht war manches leichter, zum Beispiel was das Erobern der Deutungshoheit über politische Vorgänge anbelangt. Vielleicht gab es vor 2 Jahrzehnten noch ein bisschen mehr Respekt im Umgang mit der politischen Klasse als heute und vielleicht ein bisschen weniger Bestellermentalität nach dem Motto, wenn du im Rathaus nicht sofort lieferst, was ich gestern bei dir online bestellt habe, werde ich entweder Protestwähler oder ich informiere sofort die Medien oder beides. Wir alle kennen das aus den Briefen. Aber vielleicht, da muss man auch sich selber immer wieder mit Distanz prüfen, fällt es uns im Rathaus deshalb einfach nur mehr auf, weil wir eben an den Scharnieren dieser gesellschaftlichen Widersprüche, an den Scharnieren dieser gesellschaftlichen Diskurse unterwegs sind und das Quietschen früher hören und das Quietschen lauter hören. Fakt ist nämlich auch, in unserer Demokratie gibt es eine klare Mehrheit von Demokratinnen und Demokraten. Von Bertelsmann Stiftung bis zur Shell-Jugendstudie werden den Deutschen jeden Alters eine hohe kulturelle Offenheit, Sehnsucht nach Gerechtigkeit, Empathie gegenüber dem Nächsten, Hilfsbereitschaft und Bereitschaft zum Ehrenamt attestiert. Und zwar jeweils mit sehr, sehr großen Mehrheiten, quer durch alle Altersschichten. Nur liegt diese sympathische Selbstverständlichkeit des Menschseins offenbar allzu oft im Wahrnehmungsschatten der vielen Pseudoskandale, die medial Widerhall finden. Im Netz zählt die Währung der Klicks. Und die bekommt man nur noch mit starken Reizen, mit permanenter Eskalation der Skandalisierung. In der Zeitung oder auf dem öffentlich-rechtlichen Bildschirm oder am Lautsprecher, da kommt es zwar auch auf die Quote an, aber halt schon auch noch auf das Handwerk Journalismus. Ich hoffe nicht, dass in den crossmedialen Stuben bei uns dieses Klickverhalten auf den Journalismus zurückfällt. Welche Relevanz hat es, wenn mir alle Zeitungen, ich lese täglich 4 Stück, wenn mir alle Zeitungen mitteilen, dass die, finde ich, völlig belanglose Nachricht über eine Zugfahrt von Greta Thunberg im Netz schon 100.000 Menschen erregt und bewegt habe, wenn Facebook insgesamt 2,3 Milliarden User hat? Dann sind 100.000 Menschen 0,04 Promille. Was ist Relevanz? Wie entsteht Relevanz im Netz? Wie nehmen wir diese Relevanz an und wie distanziert gehen wir mit der manchmal auch nur vorhandenen Pseudorelevanz, die aus der Erregung und dem schnellen Klick heraus entsteht, um? Führt der Wahrnehmungsschatten nicht auch zu einer Wahrnehmungsverschiebung? Zu einer Verschiebung des Koordinatensystems in unseren Köpfen? Und ist diese Verschiebung nicht vielleicht das, was manche verunsichert? Ganz sicher ist die Verunsicherung einer der Nährböden für alle Populisten dieser Welt, die alle in unterschiedlichen Intonierungen immer das Gleiche versprechen. nämlich die Rückgewinnung der Kontrolle über das eigene Leben. Doch wem und wo haben wir diese Kontrolle denn abgegeben? Und vor allem warum? Wir haben sie an ganz vielen Stellen abgegeben, meine Damen und Herren, und wie ich finde, völlig zu Recht. Zum Beispiel bei der Sicherheit an die Polizei. Eine ziemlich gute Idee, denn ich will nicht, dass meine Nachbarn alle bewaffnet rumlaufen. Beim Euro an die Europäische Zentralbank. Viel kritisiert, aber eine Erfolgsgeschichte für die deutsche Wirtschaft. Bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr binden wir uns an die Vereinten Nationen und ein Mandat der Vereinten Nationen. Richtig so. Und völkerstrafrechtlich unterstellen wir uns dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, weil wir aus unserer Geschichte gelernt haben, was aus der Extremform des Nationalstaats werden kann. Warum soll das, was alles menschliche Leben erst reich macht, nämlich die Kooperation mit anderen auf friedlicher Basis, im besten Fall auf der gleichen Augenhöhe, auf der politischen Ebene nicht richtig sein? Dort heißt es halt Multilateralismus. Auch wenn es gelegentlich bedeutet, sich, wie der ehemalige Verfassungsrichter Udo Di Fabio ausgedrückt hat, um das Diktat komplexer Kompromisse handelt, die man den Menschen manchmal nur schwer erläutern kann. Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang auch einen Hinweis auf die Kooperationen im Rathaus. Auch die sind manchmal komplex. Unsere Kompromisse sind auch mühsam. Die funktionierende Gestaltung, also Abstimmungen, die funktionieren, nicht überraschend sind, ist langweilig, wie auch in den Nürnberger Zeitungen gelegentlich zu lesen ist. Aber hatten wir nicht das lebendige Gegenbeispiel vor einigen Monaten in der Großen Koalition im Bund? Und innerhalb der Union gar in der Flüchtlingsfrage, der Streit um Obergrenzen und anderes? Das war gewiss nicht langweilig in dieser Zeit. Aber es war auf der anderen Seite, finde ich, ein sehr großer Beitrag zur Politikverdrossenheit in den letzten Jahren. Vielleicht bedeutet doch langweilig manchmal einfach nur vernünftig. Und vielleicht ist die Abwesenheit von offenem Streit und persönlicher Auseinandersetzung ein Beitrag zur politischen Produktivität im Rathaus. Beschäftigung mit Sachfragen statt mit sich selber. Ich habe als Fraktionsgeschäftsführer der SPD zwischen 90 und 96 die Zeit noch erlebt, wo wir mit einer ganz knappen Mehrheit die andere, die ganz knappe Minderheit, regelmäßig und erfolgreich 6 Jahre lang niedergestimmt haben. Und ich bekenne heute, ich sehne das eigentlich nicht zurück. Ich glaube nämlich, dass wir heute eine quantitativ weitaus größere politische Legitimation für unser Tun haben als damals. Langweilig? Vielleicht. Undemokratisch? Niemals. Früher war nicht alles besser, aber künftig wird auch nicht alles schrecklich. Es wird einfach so sein, wie es immer ist in der Politik und in der Demokratie. Langwierig, kompliziert, manchmal nur mit zusammengebissenen Zähnen auszuhalten, manchmal leichter als gedacht, gelegentlich schön. Es wird Bügelwäsche bleiben. Keiner vor mir ist fertig geworden mit Bügeln, ich werde nicht fertig und keine oder keiner nach mir wird je fertig werden. Manchmal muss man gewappnet sein mit jener Festigkeit des Herzens, die auch dem Scheitern aller Hoffnungen gewachsen ist, wie es Max Weber formuliert hat. Es wird schwieriger werden, die Wählerinnen und Wähler hinter sich zu versammeln, aber leicht war es früher auch nicht. Es wird komplexer, die Deutungshoheit über politische Vorgänge zu beeinflussen oder gar zu erobern, aber auch das gelang früher beileibe nicht immer. Es liegen große Herausforderungen vor uns, aber auch das war schon immer so. Es gibt so Zeiten, da geht es einem richtig gut im Büro, im Rathaus. Alles fluppt. Es gibt gute Steuereinnahmen, der Clemens Gsell hat es gesagt. Es gibt tolle Schlüsselzuweisungen. Wir haben einigermaßen alles im Griff. Dann kommt der Bürgermeister, der für den SÖR zuständig ist, und man lernt. Man lernt lebenslänglich dazu. An dieser Stelle lernte ich vor einigen Jahren, dass es korrosionsbedingt spannungsrissgefährdete Spannstahlbrücken gibt, deren Zustand nicht zerstörungsfrei untersucht werden kann und die ohne Ankündigungsverhalten plötzlich zusammenbrechen. Dann sitzt du als Laie einer Reihe von Ingenieuren gegenüber und glaubst das zuerst mal nicht. Dann zeigen dir diese Ingenieure eine Reihe von Gutachten, die man sich dann auch reinzieht in der Nacht. Man versteht Teile davon, kleinere Teile, wenn man ehrlich ist. Aber irgendwie glaubt man es dann am Ende. Und die Konsequenz ist, es geht dir nicht mehr so gut, weil die Brücken kosten über 100 Millionen Euro. Und es bleiben dann trotzdem dauernd leise Zweifel. Und wenn man dann 2 Jahre später die Bilder von der Ponte Morandi sieht, dann ist man froh, dass man auf die Ingenieure gehört hat. Dann ist man froh über den Lernprozess und froh darüber, vorsichtig gewesen zu sein. Und dann ist das nicht mehr so gut gehen plötzlich eigentlich fast schon wieder ein Doch. Vielleicht haben wir Glück gehabt und vielleicht haben wir an dem Glück auch gearbeitet. Denn es wurde eine Art Krisenprogramm gestartet. Alle, die notwendig waren in dieser Stadtverwaltung, arbeiten konzentriert und man bekommt die Sache in den Griff. Wie auch bei den Stürmen, bei den Bombenfunden, bei den Großfeuern, bei der Vogelgrippe, der Maul- und Klauenseuche, bei dem Ansturm vieler Hunderter von hilfsbedürftigen Flüchtlingen innerhalb weniger Tage. Ich sage es nicht oft und wahrscheinlich habe ich es zu selten gesagt. Diese Stadtverwaltung kann das. Sie kann das zusammen mit ihren Partnern aus Polizei, Justiz, helfenden Verbänden, dem THW, mit Freiwilligen, mit Ehrenamtlichen. Nicht nur bei Krisen, sondern auch dort, wo zusammengehalten werden muss, damit es einfach gut wird, wie bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 oder eben aktuell bei der Kulturhauptstadtbewerbung. Ich bleibe im Fußballbild, in der Politik. Das war noch kein Titel, den wir gewonnen haben, sondern allenfalls die Nicht-Abstiegsprämie. Also müssen wir daran noch richtig ordentlich arbeiten an dieser Stelle. Und es wird, wenn alle zusammenhalten und alle mitmachen, alle Kreativen, es wird klappen. Stolz, im ursprünglichen Sinn des Wortes, macht mich deshalb auch kein Bauwerk, das in meiner Amtszeit entstanden ist, auch wenn da sehr schöne dabei sind. Stolz macht mich dieses Netzwerk mit seiner hohen Problemlösungskompetenz, dieses Miteinander als zentrales Element einer solidarischen Stadtgesellschaft. Das ist mir wichtig gewesen und es hat, vielleicht war es Glück, immer ganz gut funktioniert. Bleibt noch die Variante Ratschläge erteilen den Nachfolgern. Dazu hat aber Günter Beckstein das Finale gesagt: Ratschläge für deine Nachfolger sind selten Rat und immer Schläge. Da hat er recht. Ich zitiere dich mal, Günter, und darf das tun. Da hat er recht. Und außerdem, meine Damen und Herren, die Next Generation, die kriegt das schon hin. Zum Schluss, wie immer, Wünsche und ein Satz zum Club. Der Blick auf die nicht materiellen Wünsche ist ganz einfach. Glück, Gesundheit und Optimismus. Gerade den Optimismus gegen den kollektiven Pessimismus wünsche ich Ihnen von Herzen. Und ganz zum Schluss, wie auch immer, ein Satz zum Club, verbunden mit dem Offenlegen eines dunklen Geheimnisses über meine 18-jährigen Amtszeit. Nach jeder meiner Wahlen ist der Club abgestiegen. Ist so. 2003, 2008 und 2014. Nur deshalb an dieser Stelle der Hinweis für die Verantwortlichen des ersten FCN. Ich trete nicht mehr an am 15. März. Es könnte also auch anders kommen. Das war jetzt der warmherzige Mitleidsapplaus für den ersten FCN. Und ich schließe mit dem Satz, meine sehr verehrten Damen und Herren, es war mir eine Ehre.